Heute Vormittag und im ersten Teil heute Nachmittag war die Grundlage im Wesentlichen eine Begebenheit, eine Geschichte, wie ja interessanterweise Gottes Wort weitgehend aus solchen Geschichten besteht, nicht aus einer systematischen Theologie. Das ist eher so unser Wunsch, das alles einzufangen. Jetzt aber doch ein bisschen systematisch im Blick auf Theodizee, die Rechtfertigung Gottes. Hat Gott das nötig? Es ist das ungelöste Grundproblem, was hinter der Frage, die uns da immer wieder bewegt, steht. Gott ist, so wie wir sagen, allmächtig und liebend. Und das scheint nicht zusammenzupassen. Jedenfalls nicht in dem, was wir auf unserer Welt beobachten. Entweder Gott ist mit seiner Allmacht dann doch begrenzt, dann hätte er zumindest eine Erklärung vor uns, warum er an einigen Stellen nicht eingreift. Oder er könnte eingreifen, tut es nicht, dann reicht seine Liebe wohl nicht so weit, dass er es an dieser Stelle oder an diesen Stellen dann auch täte. Die Gotteseigenschaften sind an verschiedenen Stellen in Frage gestellt worden. Nicht alles ist sinnvoll. Zum Beispiel die Frage: Allmacht, kann Gott einen Stein schaffen, der so groß ist, dass er ihn nicht selber heben kann? Ja. Das ist natürlich ein Schwachsinn von vornherein, denn ein Stein, das setzt ja voraus, es gäbe überhaupt einen Stein, den ein allmächtiges Wesen nicht anheben kann. Und das ist von vornherein schon Schwachsinn. Also die Voraussetzung ist schon in sich widersprüchlich, macht keinen Sinn, eine solche Frage zu stellen. Ein bisschen anders sieht es vielleicht aus beim Liebesproblem. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht zufälligerweise gelesen hat, Robert Merle, Die Insel, ist ein bisschen angelehnt auch an die Pitcairn-Geschichte, wo es auch so eine ähnliche Phase gegeben hat, wo sie sich fast alle gegenseitig ausgerottet hätten. Robert Merle schildert da die Situation, dass eben Leute Gewalt an sich reißen und haben und einfach das durchziehen. Wir verweisen dann gern auf ja, Gandhi und gewaltlosen Widerstand. Und da sage ich euch ganz klar, wenn Gandhi zwischen 1933 und 1945 gelebt hätte, da hätte es eine Gewehrsalve gegeben und da wäre das Problem gelöst gewesen. Das war der Restanstand der Briten, dass er das so machen konnte. Und die ultimative Herausforderung wird uns geschildert in Römer 12, Vers 21. Vielleicht wäre es für den Teil jetzt ganz günstig, wenn ihr eure Smartphones oder Bibeln, je nachdem, wo ihr lest, mal kurz zur Hand habt. Römer 12, 21. Das macht die ganze Sache nicht einfacher. Da schreibt Paulus an die Gemeinde als Anspruch: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wie ist das mit Gott? Das Böse nur mit Gutem überwinden? Oder haut er zum Schluss dann doch rein, wenn dann Feuer vom Himmel fällt und alles platt gemacht wird, was nicht richtig funktioniert hat? Oder ist es vielleicht so, für mich eine offene Frage, oder ist es vielleicht so, wie wir auch mehrere Geschichten im Alten Testament haben, zum Beispiel, ich sollte vielleicht hier noch starten, zum Beispiel bei Gideon. Wie sind die Midianiter besiegt worden? Die haben sich gegenseitig fertig gemacht. Die anderen haben nur ringsherum gestanden. Und da gibt es mehrere Beispiele in der Bibel. Wird es zum Schluss so sein, dass das Böse so böse ist, dass sie sich gegenseitig, bedeutet das das Feuer vom Himmel? Oder greift Gott doch zur Gewalt? Das lassen wir jetzt mal. Meine erste Überzeugung: Theodizee ist allein Gottes Sache. Denn wer muss gerechtfertigt werden? Wer muss vor Gericht stehen? Gott oder ich? Wir haben klare Aussagen, dass wir die Rechtfertigung brauchen. Das wissen wir. Und was Gott dazu sagt, ist uns zuweilen ein bisschen unangenehm. Da gibt es zum Beispiel in Römer 9 die Schilderung von Paulus, wo er sagt, ja, der Pharao, der hatte also diese Rolle und das weist Gott jedem zu. Und dann stellt Paulus selbst die Frage, ja, was macht er uns dann noch verantwortlich? Wenn er uns erst eine Rolle zuweist und dann hinterher werden wir dafür zur Verantwortung gebeten. Und seine erste Antwort, das ist nicht die einzige, seine erste Antwort ist, greift auf das Jesaja-Buch zurück und sagt, ja, was denn, sagt ein Topf zum Töpfer, sag mal, was machst du hier mit mir? Wieso machst du mich so, wie ich bin? Spricht das Werk zu seinem Schöpfer? Hey, komm, ich hätte anders sein müssen. Das gefällt uns nicht, weil es uns so ohnmächtig macht und bewusst werden lässt, wer wir sind und was wir nicht sind. Hiob erging es ähnlich. Hiob stellt Gott heftige Fragen. Und Gott hält das aus. Und das ist gut. Er wird sogar gelobt dafür zum Schluss, im Gegensatz zu seinen Freunden. Also gut, solche Freunde braucht keiner, aber. Und dennoch, als Gott sich rechtfertigt, erklärt er nichts. Ja, hör mal, Hiob, du musst Verständnis haben, als wir uns damals getroffen haben und diese Wette da hinterm Vorhang war halt so und so gedacht, ist da ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Keine Ahnung. Nichts. Er sagt nur, Hiob, wo warst du? Wer bist du, dass du mir solche Fragen stellst? Lediglich klare Rollenklärung. Und Gott übernimmt letztlich, wie es auch gar nicht anders geht, die volle Verantwortung. Es gibt eine Begebenheit, die uns auf unterschiedliche Weise geschildert wird, in 2. Samuel 24 und in 1. Chronik 21. Da ist jeweils davon die Rede, es ist ein und dasselbe Ereignis, dass David anfängt, das Volk, also das Kriegsvolk, zu zählen. Wie stark bin ich denn? Ja, so mal gucken, was können wir? Da fühlt man sich dann gleich besser. Gott hatte ganz klar gesagt, macht das nicht. Denn eure Stärke, ihr seid mein Volk, bin ich. Und nicht die Leute, die ihr bewaffnen könnt. Und da steht zum einen, Gott reizte David. Prüfte David. Und in dem anderen Bericht, in 1. Chronik 21, steht Satan reizte David. Ja, wie jetzt? Das kann ja wohl nicht beides stimmen. Wer war es denn jetzt? Also größer kann der Gegensatz ja wohl nicht sein. Natürlich, alles Schlechte kommt aus dem Schreibtisch der Hölle. Dort wurde es erfunden. alles. Und dennoch, wenn Gott alles in der Hand hat, muss er letztlich auch für alles gerade stehen. Und das tut er. Jesaja 45, ich lese die Verse 5 bis 7. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest, damit man erfahre in Ost und West, dass außer mir nichts ist. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis. Der ich Frieden gebe und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Natürlich kann man zu Recht darauf hinweisen, dass, wie es in Jakobus 1,13 steht, Gott niemand herausfordert, versucht zum Bösen, also um ihn zu Fall zu bringen. Das ist sicherlich der Ansatz des Teufels. Ich stell dir, wirf dir einen Knüppel zwischen die Beine, damit du zu Fall kommst. Das glaube ich sehr, sehr wohl und sehr gern. Aber dennoch, wenn es der Gott ist, von dem wir ausgehen, dass er alles geschaffen hat und alles in der Hand hat, dann ist er auch der Letztverantwortliche für alles. Und wenn er dann angegriffen wird in dieser Rolle, dann ist, also gut, jetzt muss ich von mir sprechen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dann ist mir das unangenehm, weil mein Gott angegriffen wird und ich mich angegriffen fühle, wenn dann Fragen gestellt werden. Ich muss lernen, Theodizee, Rechtfertigung Gottes, ist allein seine Sache. Er ist Gott. Die zweite Überzeugung, die ich habe, das Sprechen über Theodizee muss den Gedankenempfänger im Blick haben. Es ist ein Unterschied, ob ich zu jemandem spreche, der gerade in großem Leid steckt, oder jemand, das ist ein interessanter Gedanke, könnte man sich mal drüber unterhalten. Hiob selbst steckt drin und erhebt seine Anklagen und er darf reden. Und das ist gut so. Ich habe mal eine Ausbildung als Notfallseelsorger gemacht und dazu gehörte neben viel Theorie auch gehörten so Rollenspiele, dass man das mal ausprobiert. Und da war die erste Rolle, dass man also eine schlimme Nachricht bekommt. Man muss damit irgendwie umgehen und der Notfallseelsorger soll einem zuhören. Gespielte Situation. Ja, ich bin auch ein bisschen Schauspieler. Es fiel mir nicht schwer, mich in diese Situation reinzuversetzen. Ich habe Rotz und Wasser geheult, weil irgendjemand aus meinem engsten Familienkreis zu Tode gekommen war in diesem Rollenspiel. Aber ich habe es gemerkt, obwohl es nur ein Rollenspiel war. Wie gut das tut, das einfach mal alles loszuwerden und zu schimpfen und zu heulen und anzuklagen und auf nichts und niemanden Rücksicht nehmen zu müssen, sich nicht benehmen zu müssen, tut gut. Das ist die therapeutische Wirkung des ehrlichen Redens mit Gott. Psalm 77. Übrigens, selbst die AOK empfiehlt das Gebet. Natürlich nicht aus spirituellen Gründen, sondern aus diesen genannten entlastenden Gründen. Das ist das eine. Wenn ich mit so jemandem spreche, dann tue ich genau das, was dem Seelsorger, dem Notfallseelsorger auf der anderen Seite des Rollenspiels angeraten ist. Ich komme nachher gleich nochmal drauf zurück. Klappe halten. Keine klugen Worte sagen. Zuhören. Da sein. Dann gibt es aber auch die andere Situation. Ich habe, vorige Woche war es, glaube ich, habe ich jemanden besucht, russlanddeutsche Ehepaar, älteres Ehepaar, und sie ist Gemeindemitglied und in unsere Gegend gezogen und deswegen habe ich sie aufgesucht. Sie wollte, bevor sie den Antrag stellt, dass ihre Gemeindebrief da kommt, wollte sie den Pastor kennenlernen. Ja, wer weiß, man muss vorsichtig sein. Jedenfalls bin ich hingegangen und habe sie kennengelernt und auch ihr Mann war mit dabei, obwohl er sagt, ich bin Atheist. Ich glaube das nicht so richtig, aber er sagte das so. Interessanter Mann, er sagte von sich, er sei der einzige, also ich kann es nicht nachprüfen, der einzige Deutsche, der in der russischen Armee eine höhere Offizierslaufbahn eingeschlagen hat. Hubschrauberpilot, der hat alles mitgenommen. Afghanistan, Tschetschenien, er hat über Tschernobyl Beton abgeworfen, alles, was irgendwie gab. Er war dabei. Und er fragte, nein, seine Frau gab ihm die Vorlage, du fragst doch immer, wo war denn da Gott? An dieser Stelle, weil das war ein entspanntes Gespräch, die Sachen sind lange her, er machte auch nicht den Eindruck, dass er massiv darunter leiden würde oder irgendein Trauma mit sich rumschleppen würde, habe ich den Mut gehabt, ein paar Gedanken mit ihm zu teilen. Ich habe sie hier mal in Poesieform gebracht. Du lieber Gott, der Name klingt schon viel zu zahm. Du solltest wieder mal was tun und nicht so lahm, nur lieben, trösten und vergeben, nur verzeihen. Hau doch wieder mal so richtig rein, so wie zu Moses Zeiten. Als er die Ägypter schlug, mit Mann und Maus, ersoffen, schwupp und weg der Spuk. Mit Adolf hat das viel zu lang gedauert. Es gibt genug Verbrecher. Bist du ausgepowert? Du lieber Mensch, du meinst, bei 6 Millionen Juden hätte ich was machen sollen, ehe sie nach Auschwitz sie verluden? Okay. Wie ist es dann bei ein paar tausend Toten? Wie hoch müssen sie sein, die Todesquoten, bis du mich auf den Plan rufst? Reichen 100? Du nickst? Ich bin darüber nicht verwundert. Wie ist es bei 10 Opfern der Drogenmafia? Ich sehe dich nicht lang zögern, die Antwort lautet klar. Und wenn es dann in einem Fall nur einer ist, lohnt sich der Eingriff dann? Aha, ich sehe, du bist der Meinung, selbst ein Toter ist zu viel. Was wäre dann bei Kindesmissbrauch wohl dein Ziel? Eingreifen ebenso? Na gut. Und falls die Frau geschlagen wird, dann geht es dem Täter an den Hals? Und wie ist es bei Rufmord? Darf ich sowas übersehen? Oder ist das nur halb so schlimm, das kann man übergehen? Und wie steht es mit dir? Hast du die weiße Weste? Tust immer nur das Gute? Ach, was sage ich? Das Beste. Ich greife ein, okay? Dann stehst du ohne Stimme da. Als Folge deiner fiesen Art, so wolltest du es ja. Du hast betrogen? Dann schicke ich zum Beispiel AIDS. Gemeinheit bringt dir Irrsinn? Tja, so folgt die Strafe stets.
Wann soll ich eingreifen? Wie schlimm? In welchem Falle? Bedenke, Mensch, es gilt das gleiche Recht für alle. Wie schlimm muss es wohl sein in meinem Falle? Ich lebe aus Vergebung, wie wir alle. Zu zeigen, auch mal durchzuspielen, dass es keine sinnvolle Grenze gibt, wo wir sagen, ab da müsste Gott eingreifen oder ab da braucht er nicht mehr einzugreifen. Wenn ich was Schlechtes über dich denke, müsste ja Gott verhindern, dass mein Gehirn funktioniert. Und wenn ich es aussprechen will, dürften die Schallwellen oder deine Hörfähigkeit plötzlich nicht mehr funktionieren. Oder? Entweder alles oder gar nichts. Gott müsste das Leben beenden, so wie wir es kennen. Wenn wir wirklich fordern, greif ein. Herr Schmidt konnte damit was anfangen. So heißt er wirklich. Der dritte Adressat, der sein kann, ist, dass ich zum Helfer spreche. Nicht zum Betroffenen, nicht zum distanziert Nachdenkenden, sondern zum Helfer. Um ihm Unterstützung zu geben. Was soll man sagen? Hiobs Freunde, an dieser Stelle nochmal. Sie kamen ja eigentlich ursprünglich, um zu helfen. Und sie hatten eine gute Zeit. In der ersten Woche, wo sie nichts gesagt haben. Dabei hätten sie bleiben sollen. Ich habe das selbst erlebt in diesem vorhin genannten Rollenspiel. In doppelter Hinsicht. Wir mussten natürlich dann auch mal tauschen, ne? Ich habe gemerkt, wie schwierig das ist. Du sitzt da, jemand erzählt dir was und gespielt hin oder her, völlig egal. Jemand erzählt dir was und du sollst nichts sagen. Bestenfalls mal kurz spiegeln, ihr kennt das mit dem aktiven Zuhören. Aber auch das nur ganz, ganz sparsam. Das fällt schwer. Auf der anderen Seite habe ich es aber erlebt, als mein Partner, der mir zugehört hat, dann anfing, was Gutes sagen zu wollen. Ich habe einfach nur gedacht, halt doch deinen Mund. Du brauchst nichts zu sagen. Es ist schön, dass du da bist. Ja, das ist wirklich gut, aber mehr braucht es nicht. Warum fragte Jesus Kranke, ob sie gesund werden wollen? Einen Blinden, was möchtest du? Einen größeren Bildschirm sicherlich nicht. Aber Jesus bekommt dann die Antwort. Er fragt den Kranken am Teich Bethesda, 38 Jahre krank, möchtest du gesund werden? Was soll ich dir tun? Und er sagt, nicht. Ja, ich möchte gesund werden. Ich bin schon 38 Jahre krank. Was antwortet er? Ich habe keinen Menschen. Das war sein Problem. Und das endlich mal aussprechen dürfen, worum es geht. Oder als Blinder sehen dürfen, wenn ich an Bartimäus denke, als Blinder endlich mal sagen dürfen, ich möchte sehend werden, ohne dass jemand neunmal klug antwortet, Mann, Bartimäus, du nervst, du bist nun mal krank geboren, du bist blind und das wird auch immer so bleiben. Jetzt finde dich endlich mal damit ab. Hier ist jemand, wo er es sagen darf. Und das tut unendlich gut. Das Sprechen über die Gottesrechtfertigung muss beachten, mit wem ich spreche. Das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet. Gottes Handeln entzieht sich jeglicher Systematisierung. Wir hatten vorhin uns Gedanken gemacht über Apostelgeschichte 12, über Jakobus und Petrus und wie so unterschiedlich das ist. Natürlich gibt es Aussagen darüber, dass Gott eingegriffen hat. Ich finde es zum Beispiel sehr schön, dass, wie Jesus seinen Dienst begonnen hat, wo und wie. Sein erster Job war der Besuch einer Hochzeit. Der hat nicht mal die Trauung gehalten. Der durfte eigentlich einfach so wie ich morgen einfach dabei sein, war eingeladen. Und Jesus kümmert sich, ihr kennt die Geschichte von der Hochzeit in Kana, kümmert sich darum, dass diese Familie nicht das größte Fiasko erleben musste, was 20 Jahre später noch für Dorfgesprächsstoff gesorgt hätte. Weißt du noch damals, wo der Wein nicht gereicht hat? Und Jesus kümmert sich und dann steht da, dieses war das erste, es gibt Übersetzungen, die übersetzen da auch an dieser Stelle, dieses war das erste Wunder. Eigentlich steht da, dieses war das erste Zeichen, was Jesus tat. Jesus streut nicht hier und da mal ein Wunder ein, um zu zeigen, er hat es dann doch drauf, sondern er setzt Zeichen. Das ist Verkündigung. Gut, ich halte jetzt keine Predigt über Johannes 2, aber könnte man. Oder Johannes 5 und 9 verglichen, habe ich heute auch schon mal drauf Bezug genommen. Meine vierte Überzeugung, biblische Theodizee lässt los. Vertrauen als dennoch Antwort. Letztlich mündet alles in das bekannte Höre Israel, Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Der Herr ist Gott, der Herr allein. Punkt. Selbst Hiob sagte, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Und jetzt habe ich dich erlebt. Und daraufhin, obwohl er doch nach Gottes Aussage nichts Falsches gesagt hat, tut er Buße, Umdenken in Sack und Asche. Das Bild vom Töpfer, was ich vorhin erwähnte, wo ja auch kein Gefäß zum Töpfer sagt, warum machst du mich so, hat auch eine andere Seite. Und da würde ich euch einladen, dass wir Jesaja 64 aufschlagen und den Vers 7 einmal aufmerksam lesen. Jesaja 64, Vers 7. Da wird zum wiederholten Male im Jesaja-Buch dieses Bild aufgegriffen. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton, du bist der Töpfer und wir alle sind deiner Hände Werk. Das kann man ja auch von der Seite sehen, wie viel Mühe hat Gott sich gegeben mit dir und mir. So wie ein Töpfer sich Mühe gibt, ein schönes Gefäß zu formen, ästhetisch, nützlich, wunderbar. Wir dürfen davon ausgehen, dass Gott uns einen Wert beimisst, dass er viel in uns investiert hat und wir ihm deshalb, auch deshalb, so viel wert sind. Meine fünfte Überzeugung, Liebe ist Gottes Rechtfertigung. Es wird ja, wenn es um dieses Thema geht, oftmals angezweifelt, dass Gott Liebe ist. Wenn Gott Liebe wäre, dann, und ihr kennt den Satz, habt ihr alle schon gehört. Und da frage ich mich immer, ist das eigentlich das Pferd von der richtigen Seite aufgezäumt? Wir sagen, Gott ist Liebe, lesen vielleicht auch 1. Johannes 4, Vers 16 dazu. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Wenn Gott diese Liebe ist, warum tut er dann da und da, das und das oder das und das nicht? Wäre es nicht angemessen, es andersrum zu sehen und zu sagen, Gott tut dies und jenes und das nicht? Aha, das also ist Liebe? Welches Recht habe ich denn, meine Vorstellungen und meine Begriffe von Liebe Gott überzustülpen, dass er sich gefälligst danach zu richten hätte? Bin ich es nicht, der von Gott lernen muss, was Liebe ist? Deswegen ist es nach meiner Überzeugung eine Glaubensentscheidung, die ich treffe. Ich sehe nicht Gottes Handeln da und dort und finde das so klasse und bin davon einfach weggespült und sage, ja, kann ich gar nicht anders. Nein, es tut schon manchmal weh und drückt, aber ich treffe die Entscheidung. Ich will bei dir bleiben. Oder wie Petrus es sagt, wo soll man denn sonst hin? Nummer 6. Meine sechste Überzeugung, Christus ist die alleinige und letztgültige Gottesrechtfertigung. Ihn bezeugt die Schrift. Johannes 5, 39, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es, die von mir zeugt. Und ich glaube, das ist noch viel umfänglicher, als wir zuweilen denken. Manchmal machen wir Gott einen Vorwurf, ohne wirklich zu Ende gedacht zu haben. Und das unterstelle ich keinem von uns, auch mir nicht, irgendwelche Bösartigkeit. Aber manchmal muss man eben schon mal noch einen Schritt weiter oder darf man einen Schritt weiter denken. Ich habe mich auch schon geärgert über Gott, als er den Mose, nur weil er das zweite Mal diesen Felsen da geschlagen hat, dass er dann sein Lebenswerk nicht miterleben darf. Also das ist ja nun ziemlich fies, oder? Warum denn so drastisch? Wenn ich glaube, dass es stimmt, dass die Schriften, also gemeint kann ja nur das Alte Testament hier sein, das Erste Testament in Johannes, wenn Johannes sich darauf bezieht, dass die Schriften von Christus zeugen, dann ist es eben nicht einfach bloß mal so eine Kindergeschichte für dem Volk in der Wüste gewesen, wo sie alle, oh toll, wie das damals war. Wer ist der Fels? Das ist Christus. Das erste Mal sollte Mose den Felsen schlagen, damit lebensspendendes Wasser rauskommt. Und das zweite Mal sollte er mit ihm reden. Christus wird nicht zweimal gekreuzigt. Das ist Verfälschung von Gottes Heilsplan. Mose hat Christus das zweite Mal ans Kreuz geschlagen, im übertragenen Sinne. Und da verstehe ich das ein bisschen, dass er mit der Konsequenz, dass er dann erst noch sterben musste und dann erst in den Himmel kam, leben musste. Es ist ja schon eine sehr gütige Konsequenz. Das bedeutet überall da, wo ich es nicht verstehe. Und es gibt durchaus einige Stellen, wo ich davor stehe oder Erlebnisse. Ihr kennt das mit den, ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwo in eins der Konzentrationslager besucht hat, wenn man den Raum betritt, wo der voll ist mit Kinderschuhen. Da ist einem nicht mehr nach irgendwelchen klugen Worten. Aber manchmal lohnt es sich wirklich dran zu bleiben und auf Christus zu vertrauen, dass er das Ende bestimmt. Und deshalb meine siebte und letzte Überzeugung: Gott ruft in der Nichtauflösung dieser Fragen zum Vertrauen. Für mich ein sehr schönes Beispiel, wo es jemandem geschenkt war, ist Johannes 11. Die Begegnung, also Lazarus stirbt und die beiden Schwestern sind irritiert. Martha sagt zu Jesus: Wenn du hier gewesen wärst, wenn du nicht so schlampig gewesen wärst, noch zwei Tage da zu bleiben, mein Bruder hätte das nicht durchmachen müssen. Und Jesus spricht mit ihr und sagt ihr das: Wer lebt und glaubt an mich, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Und die Antwort von Martha fasziniert mich so. Ihr größtes Problem dieser Tage war, dass ihr Bruder gestorben war. Und in ihrer Antwort sagt sie ganz einfach nur: Ich weiß, du bist der Christus. Lazarus kommt gar nicht mehr vor. Sie weiß, wenn dieser Christus da ist, dann ist das Leben da. Sie rechnet ja nicht mal mit einer Auferstehung. Selbst als Jesus das dann vorschlägt: Macht mal den Stein weg. Nee, lass mal, der stinkt schon. Glauben heißt, mit den eigenen Vorstellungen, wie etwas aufzulösen sei, völlig überfordert zu sein, keine Lösung zu haben und dennoch zu glauben, Gott hat eine. Auch wenn ich mir nicht mal theoretisch was vorstellen könnte. Gott hat und Gott wird. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hebräer 10, 35. Und die Belohnung ist nicht das ewige Leben. Die Belohnung ist der versöhnte Friede zwischen mir und meinem Vater. Ich kenne auch gebrauchte Tage. Auch mein Arzt hat schon mal das K-Wort, was keiner hören will, in den Mund genommen. Und wir stehen vor einem unter Umständen kalten Winter. Und wie es mit den Auseinandersetzungen in Europa weitergeht, weiß keiner von uns. Und wenn mir solche Dinge begegnen, und die begegnen mir genauso wie euch, dann sage ich mir immer, und das meine ich wörtlich, dann sage ich mir laut: Ralf, dein Leben liegt in Gottes Hand. Und manchmal wiederhole ich es mir selbst: Mein Leben liegt in Gottes Hand. Und glaubt es oder nicht, ich fühle, wenn ich mir das bewusst mache, eine physische Erleichterung. Bei ihm finde ich in allen Fragen auch den offenen Ruhe, Frieden. Und das soll mir genügen. Ich danke euch für euer Kommen und euer Zuhören und jetzt für euer Fragen stellen.